Also die älteste Weinrebe der Welt wächst an unserem Haus schon über 400 Jahre lang. Das ist ein blauer Kölner oder Samtschwarzer genannt. Der Wein, die trägt noch immer und wir bekommen so jedes Jahr um die ca. 25 bis 30 Liter von diesem Wein. In kleine Flaschen, die wurden speziell entworfen von einem slowenischen Künstler namens Oskar Kogol und die werden als protokollarisches Geschenk der Stadt benutzt.
Tina Heinrich ist stolz auf ihren Job. Die blonde Slowenin steht am Ufer der Drau, der Lebensader Maribors. Knapp 100.000 Menschen leben in Marburg an der Drau, wie Maribor zu K&K-Zeiten hieß. Es ist die zweitgrößte Stadt Sloweniens. Ein milder, frühlingshafter Wind kräuselt das blaugrüne Wasser. Tina Heinrich zeigt auf ein altes Gebäude, auf das Haus der alten Rebe. Sie arbeitet hier.
In der Winothek verkaufen wir dann auch Weine, lokale Weine aus Maribor und Umgebung. Und die bieten wir dann natürlich unseren Gästen dann an.
Das Haus stammt aus dem Jahr 1550. Früher war es Teil der Stadtmauer, die Maribor bis heute zumindest partiell noch umringt. Jetzt beherbergt das Gebäude ein Museum. An der Fassade ranken die grünen Zweige der Rebe. Unbeeindruckt vom Streit darüber, ob der Weinstock tatsächlich der älteste der Welt ist, Tina Heinrich zuckt mit den Achseln. Dem blauen Kölner, sagt sie, seien solche Fragen egal. Die Rebe wächst und gedeiht in Maribor seit gut 450 Jahren.
Das Geheimnis ihres langen Lebens ist natürlich in der Lage, wo sie wächst eigentlich. Ja? Weil hier neben der Drau, ihre Wurzeln sind eigentlich unter der Drau schon und da kann sie sich so viel Wasser nehmen, wie sie es halt braucht. Und deswegen konnte sie auch die Reblaus nicht vernichten, weil die Reblaus geht natürlich an die Wurzeln und nicht an die Blätter. Und das, in diesem Mineralboden konnte sie die Laus nicht vermehren und deswegen konnte sie nicht vernichten. Ja.
Wein spielt in diesem Landstrich eine wichtige Rolle. Maribor ist von Weinbergen umgeben. Vor allem weiße Tropfen gibt es im Drautal, im Podravje, wie die Region in Slowenien heißt. Schon rasch nach dem Zerfall des früheren Jugoslawiens mausete sich das Land zu einem der wichtigsten Weinanbaugebiete Südosteuropas. Die halbtrockenen und lieblichen Weine genießen einen guten Ruf. So wie auch der rote, blaue Kölner.
Wenn ich ehrlich darf sein, ich habe den Wein von der alten Rebe noch nie gekostet. Aber wir haben den Wein von diesen beiden Nachkommen gekostet, ja. Wie gesagt, das ist trocken, vielleicht ein wenig säurebetonter als andere Weine.
In St. Kunigund ist diese Leidenschaft besonders liebevoll dargestellt. Das Dorf liegt einige Kilometer von Maribor entfernt, mitten in der Südsteiermark. Österreich ist nur einen Katzensprung entfernt. Schmale Straßen schlängeln sich durch die von der Sonne verwöhnten Weinberge bis zum Betrieb von Winzer Ivan Dreisieber. Der Hof liegt auf einem Hügel mit bester Aussicht in alle Himmelsrichtungen. Nach Süden malt der hellgraue Asphaltweg ein übergroßes Herz in die Landschaft. Die sogenannte Herzerlstraße öffnet Herz und Seele und den Blick bis in die blauen Berge des Pohorje-Gebirges westlich von Maribor. Das Pohorje ist ein zottiger Gebirgsstock. Auf Deutsch heißt es Bachergebirge. Der südöstlichste Ausläufer der Alpen gilt als menschenleer und wald- und wasserreich. Und still. Große Dörfer sucht man hier vergeblich. Einzelne Bauernhöfe ruhen in der hügeligen Landschaft. Im Frühjahr haben nur noch die höchsten Gipfel des Pohorje-Gebirges weiß gezuckerte Kuppen. Die Wege sind matschig. Die Moore schmatzen, die Wasserfälle stürzen sich wild in die Tiefe, die Seen funkeln tiefblau, fast schwarz. Die vom Schnee noch plattgedrückten Bergwiesen leuchten ockergelb in der fahlen Frühlingssonne. Sonderlich hoch ist das Pohorje-Massiv mit 1500 Metern nicht, dafür aber zerzaust. Oft weht ein scharfer Wind von Kärnten herüber, von der anderen Seite der Drau. Die Dravo ist Grenzfluss, trennt Österreich und Slowenien. Viele Gemeinden entlang des Flusses tragen sowohl den slowenischen als auch den österreichischen Namen im Ortsschild. Dravograd heißt Unterdrauburg. Klagenfurt ist die Hauptstadt von Koroška, die des österreichischen Bundeslandes Kärnten. 95.000 Menschen leben hier, in direkter Nachbarschaft zum größten Gewässer der Region.
Thank you.
früher Morgen am Wörthersee. Die Sonne versteckt sich noch hinter den Hügeln und Bergspitzen. Der blaue See liegt still und spiegelglatt da. Morgens um 5:30 sind nur wenige Menschen unterwegs. Josef Huanik marschiert über die Wiese seines Grundstücks in Krumpendorf. Auf dem Bootssteg bleibt er stehen, atmet tief durch und bläst eine kleine, hellblaue Wolke in die kühle Morgenluft.
Morgenstund hat Gold im Mund. Ja, das ist bei uns so üblich. Die Eltern, Leute, die haben das immer gesagt, Morgenstund hat Gold im Mund. Wenn man früh aufsteht, dann ist auch eine Leistung da vorhanden. Ja.
Grenzenlos schön findet Josef Huanik das. Er gehört zu den Frühaufstehern und ist einer der letzten Fischer auf dem Wörthersee.
Jetzt schaue ich die Netze nach, die habe ich gestern ausgelegt. Und da werden wir schauen, ob heute eine Fische drinnen sind. Da werden wir schauen.
Im ersten Netz zappelt nichts. Kein Problem für den Fischer. Das werde schon, sagt er. Huanik ist 81 Jahre alt. Jeden Morgen fährt der rüstige Rentner hinaus auf den See. Seit 71 Jahren.
Das erhaltet einen halt gesund.
Krank war Huanik noch nie. Selbst im tiefsten Winter nicht, wenn minus 20 Grad herrschen. Das kommt hier immer wieder vor. Der Wörthersee ist eine Wettergrenze. Wenn es anderswo schon mild ist, dann klirrt hier noch die Kälte. Die Menschen frösteln und haben blaue Nasen. Nur Josef Huanik nicht. Er liebt den Winter.
Kalte Hände gibt's nicht. Reines Training. Körper gewöhnt sich schon dran. Die wird heutzutage alles zu verweichlicht. Nicht gut.
Sagt es, zieht das nächste Netz mit seinen kräftigen Händen aus dem Wasser, entnimmt den Maschen zwei Forellen und braust mit seinem Boot über den See ans südliche Ufer in Richtung Pyramidenkobe. Auf der Kuppe des bewaldeten Berges steht der höchste hölzerne Aussichtsturm der Welt. Gut 100 Meter ragt er in die Höhe. Der alte Mann lächelt und denkt nach. Über sich, das Leben und was ihm wichtig ist.
Ja, gesund bleiben, sonst gar nichts. Alles andere ist uninteressant. Gesund sterben. Ja.
Der See hat Josef Huanik zu einem zufriedenen Menschen gemacht. Der Fischer akzeptiert die Natur und ihre Grenzen. So als wolle sie sagen, ich bin stärker, Widerstand ist zwecklos. Huanik empfindet es als Glück, von größeren oder kleineren Unfällen verschont geblieben zu sein.
Nein? Nein, in meinem ganzen Leben bin ich noch nie in den See gefallen. Noch nie. Warum soll ich da auch reinfallen? Reinfallen kannst du, wenn du besoffen bist. Aber saufen, das tue ich nicht. Ich sage immer, der Wörthersee ist für die Fische da, nicht für mich.
Die können schwimmen.
Der 81-Jährige wirft den Motor seines Kahns wieder an. Das Boot fährt nach Reifnitz auf die Südseite des Wörthersees. Dort legt er an und setzt seinen Gast ab. Aber nicht ohne eine weitere Lebensweisheit.
Aber im Grunde genommen ist ja jeder Mensch selber schuld, was ihm schlecht geht. Man muss im Leben mit allen zufrieden sein. Ja. Oh, jetzt sind wir da, jetzt steigen sie aus und marschieren sie weiter. Ich wünsche ihnen viel Glück beim Marschieren. Und dass die Fersen nicht aufgerieben werden, das ist das Wichtigste.
Übersetzt heißt das, jeder ist seines Glückes Schmied. Rund 150 Kilometer weiter westwärts gibt es einen Mann, der diese Lebensweisheit mindestens genauso verkörpert wie der Fischer vom Wörthersee. Rudi Duregger lebt in der Sonnenstadt Lienz, in der Bezirkshauptstadt von Osttirol. Der 74-Jährige ist Frohnatur und Kunstschmied, und zwar ein ganz besonderer. Die Leute sagen,
dass ich der Glücksschmied von Lienz bin.
Ich habe eine kleine Bude. An Silvester stehe ich da morgens von 8 bis Mitternacht und schmiede Glückseisen. Die Leute stehen Schlange, würde ich sagen.
Jeder will halt ein Glückseisen haben. Zu mir kämen immer Leute.
Das bringt tatsächlich öfters Glück. Auch mir hat es Glück gebracht. Ich bin schon ein bisschen abergläubisch.
Sicher ein bisschen klapp.
Seit seinem 15. Lebensjahr arbeitet der Duregger Rudi als Schmied. Es gab nur eine kurze Unterbrechung. Da war er Polizist. Das gefiel ihm nicht. Er hängte seinen Beamtenjob an den Nagel und schwingt seither lieber wieder den Hammer.
1969 habe ich die Meisterprüfung gemacht. Ich bin seit 45 Jahren selbstständig als Kunstschmied. Grabkreuze, Fenstergitter, Stiegengeländer.
Und alles, was mit Kunst zu tun hat, Treibarbeiten.
Die Schmiede steht in der Lienzer Messinggasse. Mitten in der Stadt, wo die Sonne so oft scheint. Gut 2000 Stunden sind es jedes Jahr. Sicher ein Grund für Rudi Durigers sonniges Gemüt. Der hintere Teil seiner Werkstatt befindet sich in einem rußgeschwärzten Gewölbe. Es riecht nach Kohle und Metall. Durigers Hände sind mit Schwielen übersät. Spuren jahrzehntelanger harter Handarbeit in einem der ältesten Handwerksberufe überhaupt.
Natürlich hat der Schmied
mal mit dem Teufel gerungen. Und wer hat gewonnen?
Der Schmied nicht.
Dann entzündet der grauhaarige und bärtige Mann das Kohlefeuer in der Esse. Fast liebevoll stochert er mit einem Metallstab in den schwarzen Kohlestücken herum, bläst Sauerstoff in das Häuflein. Die Flammen züngeln gelb, orange, rot und blau. Immer wieder streicht Durigger mit der flachen Hand über das Feuer. Ein Hitzetest. Denn das A und O des Schmiedens, sagt Durigger, sei die richtige Temperatur.
Das Eisen muss man schmieden, solange es warm ist. Das heißt, es muss heiß sein. Gell? Wir sagen natürlich nicht heiß, sondern es ist warm. Wird beim Schmieden ungefähr bei 1200 Grad. Weil wenn es heißer wird und schmelzt, dann ist es ja verbrenntes Eisen. Früher bei den alten Schmieden hast du halt ein Watschen gekriegt, wenn es so weit war. Aber so wild bin ich wieder nicht. Ich habe keinen einzigen Lehrbuch angegeben.
Eher eine grenzenlos skurrile Gesangseinlage. Längst ist die richtige Hitze erreicht und der Schmiedehammer bereit. Durigger hält einen Klumpen glühendes Eisen in einer Zange. Rudis Augen blitzen. Endlich kann er loslegen. So schallt es öfters aus der Kunstschmiede in der Messinggasse. Dann wissen die Lienzer, der Glücksschmied ist wieder aktiv.
Für viele Osttiroler ist Lienz eine wichtige Anlaufstation. Hier gibt es weiterführende Schulen, eine medizinische Versorgung, Geschäfte und Arbeitsplätze. Handel, Tourismus und Landwirtschaft spielen die wichtigste Rolle. Vor allem in den etwas abseits gelegenen Gebieten, wo Milchvieh und Schafe den Landstrich seit Jahrhunderten prägen. Das Vilgratental ist so eine Gegend. Es zweigt kurz vor der italienischen Grenze nach Norden ab. Etwa 10 Kilometer lang, wild, dünn besiedelt und ursprünglich. Uralte, etwas schiefe Bauernhäuser säumen die Dorfstraßen. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.
Es ist deswegen so schön, weil man bei uns mit der Baukultur behutsam umgegangen ist und noch behutsam umgeht. Es ist Gott sei Dank so naturbelassen, wie es immer war. Und Gott sei Dank haben wir keine Lifte gebaut, haben wir das nicht toleriert, dass große Hoteliers und Investoren gekommen sind und da große Bettenburgen gebaut haben. Also Gott sei Dank hört man den Bach jetzt immer noch plätschern, wie er vor 300 Jahren auch geplätschert hat.
Findet Benjamin Schaller. Der junge Bauer steht am Vilgrater Bach. Das blaue Flüsschen gibt dem Tal seinen Namen. Einige Mühlen und Sägewerke liegen am Bachlauf. Wald, Weiden, Almen und einzelne Bauernhöfe prägen das Vilgratental. Seit Jahrhunderten. Die Menschen hier sind stolz auf ihre Heimat. Josef Schett ist einer von denen, die sie erhalten wollen.
Wir leben ja hier doch noch relativ naturverbunden. Man lebt ja von dem, was man hier produziert und von den Tieren. Haustiere sind Mitbewohner, Familienangehörige fast. Wir haben ja schon relativ viele Dinge wieder hier, die es über lange Zeit nicht gegeben hat. Wir haben eine sehr stabile Population vom Steinadler. Wir haben den Bartgeier hier.
Auch deswegen grenzen sich die Vilgrater vom Massentourismus ab. Sie schwimmen ein bisschen gegen den Strom. Es gab Zeiten, da warb die Region sogar mit dem Slogan »Wir haben nix«. Das sei natürlich Blödsinn, sagt Sepp Schett. Das Tal bietet sehr viel, nämlich Ruhe, Natur und Ursprünglichkeit. Der 56-Jährige gilt als einer der Wortführer im Tal. Er war Bürgermeister, ist Schafzüchter, Unternehmer, fünffacher Vater, Landtagsabgeordneter im Tiroler Landtag und eben einer von hier.
Ja, Hausgeburt, 28. August 1960. Und während der Geburt kam ein großes Unwetter und hat hier die Hälfte des Dachs abgerissen. Ne? Da okay. sagte meine Mutter immer schon, das habe ich schon bei der Geburt gemerkt. Also, da, bei dem stimmt was nicht. Sie hat gesagt, Mami, ich habe mich halt anständig angemeldet.
Schon als kleiner Junge begeisterte sich Chet für Schafe. Mit 5 Jahren ging er erstmals auf eine Alm, half beim Hüten von Kühen, Kälbern und Schafen. Das hat ihn geprägt. Doch war schon früh klar, dass der väterliche Hof nicht genügend Geld abwerfen würde, um 2 Familien zu ernähren. Josef Schett machte eine Banklehre.
Aber die Landwirtschaft war mir immer ein Herzensanliegen. Hier der Heimathof und vor allem auch die Vorfahren haben sich vor 700 Jahren hier angesiedelt und ich denke, das macht dann auch lange Wurzeln irgendwo, nicht? Ja, und dann war es natürlich auch klar, so ein junger Mensch voller Tatendrang, der muss ein Betätigungsfeld finden. Und das hat mir mein Vater gegeben. Also auf Schafe umzustellen, war er sofort dabei mit Begeisterung.
Vater Franz Schett ist heute 86 Jahre alt. Die Geschäfte an seinen Sohn zu übergeben, fiel dem rüstigen Rentner nicht schwer.
Die Bewirtschaftung muss man jungen Männern überlassen. Die Alten müssen verstehen.
Die Bewirtschaftung muss man den jungen Männern überlassen. Früher habe ich viel mitgearbeitet. Jetzt mache ich nicht mehr so viel, bin ja alt. Aber ich fühle mich wohl, da muss man dankbar sein. Meine Mutter ist 94 geworden. Ich bin zufrieden. Und ich habe hier mit meiner Frau ein gutes Leben gehabt und kann hier gut leben.
Mit meiner Frau gut gehaust? Ja, ist das so.
1955 hat Franz Schett den Hof auf den Fundamenten des alten Hauses errichtet. In einer Höhe von 1550 Metern, knapp unterhalb der Baumgrenze, auf dem Lahnberg mit Blick auf das Pfannhorn in Südtirol. Holzbalken, Steine und andere Materialien verwendete Vater Schett wieder. Rohstoffe waren kostbar. So entstand an gleicher Stelle das neue Haus nach alter Bautradition.
Unten der Keller, das ist Mauerwerk und alles andere ist dann aus Holz. Hier die Küche, gegenüberliegend dann die Stube. In der Mitte gibt es den Hausgang durch. Oben sind dann auch 4 Schlafzimmer. Und dann beginnt hier schon der Heuboden hinter den Zimmern. Und der 2. Stock geht oben drüber. Und hier ist der Stall, hinten sind die Tiere drin. Also alles unter einem Dach. Die Häuser schauen relativ groß aus, aber der Wohnteil ist dann eigentlich gar nicht so groß. Stall und Heu. Ja, genau.
In der Wohnküche werkelt Sepps Ehefrau Bernadette. Sie bereitet gerade das Frühstück vor. Die Mutter von 5 Kindern ist für das Management der Familie zuständig. Sie pflegt die kranke Schwiegermutter, packt tatkräftig auf dem Hof mit an und arbeitet halbtags in der gemeinsamen Firma. Es scheint, als hätte Bernadette Schätz Tag mehr als 24 Stunden.
Das täuscht, das ist einfach ganz genaue Einteilung. Das täuscht. Stress, jein. Aber es ist natürlich alles Einteilung. Spontan geht da nichts.
Das Ehepaar Schett ist ein gut eingespieltes Team. Josef weiß, was er an seiner Frau hat. Sie hält ihm den Rücken frei für seine Aktivitäten. Dazu zählt freilich auch das gemeinsame Unternehmen. Die Firma setzt auf Schafwolle. Schon früh erkannte Sepp Schett, dass Wolle viel mehr ist als nur Grundlage für warme Socken und Pullover. Mit Hilfe renommierter Wissenschaftler aus der Schweiz und Deutschland fand der Phil Grater heraus, Wolle hat phänomenale Eigenschaften als Dämmstoff im Hausbau, ist ein sehr geeigneter Rohstoff für Matratzen, Decken oder Betten. Im nächsten Jahr feiert die Firma Geburtstag. Seit 30 Jahren kämmen die Maschinen die Wolle von rund 70.000 Schafen aus ganz Österreich. 13 Arbeitsplätze sind entstanden. Sepp Schett zieht an seinem Zigarillo. Dann bläst er kleine blaue Rauchschwaden in die Luft. Er schaut in das weitläufige Tal und vermittelt den Eindruck grenzenloser Zufriedenheit.
Wenn ich hier jetzt am Balkon stehe, hier in die Berge schaue, dann muss ich einfach sagen, was ist Lebensqualität? Also das ist Lebensqualität, wenn ich hier in die Gegend schaue.
In eine Gegend, die nicht immer so friedlich war. Südtirol ist nah. Und die Front des Ersten Weltkriegs war es auch. Luftlinie vielleicht 20 Kilometer.
Ja, wir befinden uns hier im Grunde direkt an der Frontlinie, nahe an der Grenze natürlich. Und damals, als das hier in unserer Region am 23. Mai 1915 wohlgemerkt, also fast ein ganzes Jahr später, als anderswo in Europa losging, ging es hier schon richtig scharf los. Also der erste Schuss fiel genau in diesem Gebiet, zu Mittag am 23. Mai 1915 hier zwischen Landro und dem Monte Piano, also dieser Berg, der sozusagen hier hinter uns überragt.
Der Historiker Kurti Kovi deutet mit dem Zeigefinger auf die Festung Landro. Sie steht mitten im Wald, nur wenige Kilometer südlich von Toblach. Ein Mahnmal für das Grauen des Ersten Weltkriegs. Überall liegen Blechbüchsen, Bretter, Stacheldraht und Müll. An den Wänden läuft das Wasser herunter. Es riecht nach Feuchtigkeit und Kälte. In der Festung Landro kämpften K&K-Soldaten gegen die Italiener auf der anderen Seite des Tals. Das Fort war Teil der Dolomitenfront. Mindestens 20.000 Mann sind an diesem Abschnitt gestorben. Die meisten von ihnen aber nicht durch Kampfhandlungen.
60% dieser Soldaten starben an Lawinenabgängen oder an Erfrierungen oder halt an natürlichen Phänomenen sozusagen und weniger an Kampfhandlungen. Die beschränkten sich zum allergrößten Teil auf die wenigen Sommermonate. Im Winter gab es wirklich nur begrenzte Patrouillentätigkeit hier auf dem Monte Piano. Das ist gar nicht mal so hoch, 2300 Metern Höhe, hatten wir im Winter 1916 8 Meter Schnee. Da geht's nicht mehr zum Kämpfen.
Auf den Betonmauern der Festung wachsen inzwischen wieder Birken, Moose und Farne. Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört. Die Steige und Schützengräben sind an vielen Stellen zugewuchert, an einigen aber gut passierbar. Überall finden sich stumme Zeugen der Kriegsgräuel. In den Unterständen und Kavernen haben sich die zumeist jungen Männer verewigt. In einer Stellung bleibt Kurti Kovi stehen. Er zeigt auf eine in den Fels geritzte Inschrift eines jungen Soldaten.
Stanko, ST, 1.2.1917.
Vermutlich ein Serbe, der hier stationiert war. Ob er überlebt hat? Auf dem Soldatenfriedhof Naswand liegen viele seiner Kameraden begraben.
Bezeichnend für diesen Friedhof ist eben die Tatsache, dass ironischerweise weder Italiener noch Österreicher oder Deutsche hier begraben sind. Die haben ihre eigenen Wahlstätten sozusagen. Hier liegen ausschließlich Ungarn, Serben, bosnische Muslime, Juden auch. Das ganze Völkergemisch sozusagen, das damals die K&K-Monarchie, die Donaumonarchie ausmachte. Und das ist ja sozusagen das ironisch Traurige an dieser Geschichte, dass sie eben so weit herkommen mussten und hier dann auch letztendlich ihre letzte Stätte auch zu finden.
Gerade als Kovi das sagt, sind Schüsse zu hören. Er zuckt ein bisschen zusammen. Dann lacht er und winkt ab. Jäger auf der Pirsch. Vor 100 Jahren wäre dem jungen Mann sicher nicht zum Lachen gewesen.
Denn Frieden ist alles andere als selbstverständlich. Und grenzenloses Reisen auch.